Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020 zum Paragraphen 217 StGB ist in der Welt und wir müssen damit umgehen. Höchstrichterliche Urteile gilt es in unserem Rechtsstaat zu akzeptieren. Das ist eine Grundlage für dessen Funktionieren. Doch auch gegen Urteile höchster Gerichte kann sich das Gewissen sträuben und in meinem Fall tat es dies und es tut es noch immer. Besonders stört mich, dass immer wieder mit Selbstbestimmung argumentiert wird. Selbstbestimmung, wenn es denn so wäre. Selbstbestimmung, wie sie diejenigen nun begrüßen, die meinen, je mehr Möglichkeiten für die aktive Gestaltung des Lebensendes erlaubt sind, desto mehr werde man der Würde des Menschen gerecht. Diese Selbstbestimmung gibt es in dieser Form nicht, zumindest nicht in sinnvoller Weise. Sprechen wir genauer von Selbstbestimmung, entdecken wir hinter dem Stolz des Unbedingten schnell Grenzen und Abgründe. Der Philosoph Immanuel Kant, der oft bemüht wird, wenn es um die Begründung der Selbstbestimmung geht, war der Meinung, der Mensch sei Zweck an sich und dürfe bei aller Autonomie sein eigenes Leben nicht zum Mittel machen, etwa um Leid zu verkürzen. Er sieht in der Selbsttötung eine Verletzung der moralischen Pflicht des Menschen, gemäß seiner Naturanlagen zu leben. Und das sagt er in einer Zeit, in der es noch nicht so gute Möglichkeiten gab, auch starke Schmerzen medikamentös zu lindern, was heute ohne weiteres geht. Jede Selbstbestimmung hat Grenzen, denn niemand lebt allein. Doch selbst dann, wenn der Mensch allein lebte, gäbe es Grenzen seiner Verfügungsmacht über sich und über das in ihm wohnende Menschliche. Kant nennt es Sittlichkeit oder moralisches Gesetz. Es gibt also Pflichten gegen unser Menschsein als solches, die wir auch dann nicht verletzen dürfen, wenn sich alle Menschen, die eine Entscheidung äußerlich etwas angeht, einig sind. Es handelt sich um Entscheidungen, die gegen das Wesen und die Würde des Menschen gerichtet sind. Hier ist der Autonomie des Menschen eine letzte Grenze gezogen, eben jene Würde, die heute gerade als Grund für ein schrankenloses Selbstbestimmungsrecht herhalten muss. Doch Würde umfasst mehr als das, was einen einzelnen Menschen angeht, mehr als seinen Körper und seine Seele. Es geht um die Würde, die in uns wohnt, uns zugleich aber übersteigt und uns letztlich entzogen ist. Auch die schafft man aus der Welt, wenn man sich das Leben nimmt oder nehmen lässt. Aber wir brauchen eigentlich gar nicht so abstrakt zu werden. In den meisten Fällen sind bei einem Suizid nicht nur der Mensch, der nicht mehr leben will, beziehungsweise meint, nicht mehr leben zu können, und eine numinose, in ihm wohnende Menschheit betroffen, sondern ganz konkret andere Menschen, die hier und jetzt leben und unter dem Suizid eines geliebten Menschen leiden. Kann man das mit Selbstbestimmung einfach so wegwischen? Sicherlich. Es kann tragische Fälle geben, in denen das Leid so groß wird, dass es für alle Betroffenen und Beteiligten keine andere Lösung mehr zu geben scheint als die Beendigung des Lebens. Hier könnte man nun in einer rein säkular denkenden Gesellschaft, die zudem ihren Kant vergessen hat, tatsächlich zu der Haltung kommen, dass es eine gesetzliche Regelung geben muss für die dann unausweichliche Tötungshandlung. An einer solchen Regelung wird ja auch jetzt politisch gearbeitet. Die mit dem Schlagwort Selbstbestimmung postulierte weitreichende Autonomie, die selbst die Verfügung über das eigene Leben ermöglicht, ist und bleibt aber auch unter säkularen Bedingungen eine Mogelpackung, wenn man das Wesen des Menschen bedenkt. Denn die Autonomie des Menschen ist keineswegs eine absolute und auch keine, die sich in der Subjektivität des Menschen erschöpft. Sie hat vielmehr moralische und soziale Voraussetzungen. Sie ist relational. Um das zu erkennen, braucht man weder das christliche Menschenbild noch die kantianische Transzendentalphilosophie. Man braucht also weder die Bindung des Menschen an Gott zu bemühen, im Glauben daran, dass die Würde ein Geschenk des Schöpfers ist, so sehen wir Christen das, noch muss man die Bindung des Menschen an eine in ihm wohnende und ihn gleichsam übersteigende Menschheit, an das Menschsein an sich vor dem geistigen Auge haben, so wie Kant das hatte. Es reicht, wenn wir auf der Beziehungsebene von Mensch zu Mensch bleiben. Denn jeder Mensch ist ein ens Soziale und bleibt es bis zuletzt. Der Mensch verliert auch im Sterben nicht die Beziehung zu Dritten. Damit ist immer auch Verantwortung verbunden. Es ist eine Illusion zu meinen, der Suizid betreffe nur den Suizidalen selbst. Jede Handlung hat Konsequenzen für Dritte, auch der Suizid. Es gibt einen sehr schönen Film, der das auf sehr anrührende Weise verdeutlicht. It's a Wonderful Life. Im Deutschen Ist das Leben nicht schön? Ein US-Film aus dem Jahre 1946 unter der Regie von Frank Capra, basierend auf der Kurzgeschichte The Greatest Gift von Philipp van Doren Stern. Dieser bekannte Weihnachtsfilm, die Schlüsselszene spielt an Heiligabend und es geht unter anderem um einen Engel, der endlich aufsteigen will und dafür Flügel braucht. Dieser Weihnachtsfilm stellt anhand des Protagonisten exemplarisch den Menschen als ens Soziale vor. Der Protagonist George Bailey, gespielt von James Stewart, ist ein guter Mensch. Ausgerechnet am Heiligabend verliert er seinen Lebensmut. Ein Fehler mit großer Tragweite lässt ihn am Sinn des Lebens zweifeln. Er beschließt, von einer nahegelegenen Brücke ins Wasser zu springen, um sich zu töten. Plötzlich fällt ein älterer Herr ins Wasser. In Bailey triumphiert für einen Augenblick der gute Mensch, der für andere da ist, und er rettet den Mann, der Bailey damit am Suizid hindert, aus den Fluten des Flusses. Der Gerettete stellt sich ihm als sein Schutzengel vor. Bailey glaubt ihm zunächst nicht, sieht in ihm aber einen willkommenen Gesprächspartner, dem er sein Leid klagen kann. Als sein Leben auf die Formel bringt, alle ins Unglück zu stürzen und es daher wohl besser gewesen wäre, nie geboren worden zu sein, zeigt ihm der Engel, wie sich alles entwickelt hätte, ohne ihn, ohne George Bailey. Bailey hat nun die einmalige Chance, den Lauf der Welt ohne ihn zu betrachten und muss feststellen, dass er in vielen Kontexten fehlt, dass er an schier allen Ecken und Enden gebraucht wird, dass zahlreiche Menschen ihn und seine Hilfe schmerzlich vermissen, dass Projekte ohne ihn scheitern, ja, dass die ganze Stadt ohne ihn eine andere, eine schlechtere wäre. Er erfährt so seine Bedeutung für andere und erkennt den Wert seines Lebens. Das ruft in ihm die Verantwortung wach. Und er beschließt, seinem Leben doch kein Ende zu machen. Der Status quo ist wiederhergestellt. Die anderen sind nun für ihn da und helfen ihm aus seiner misslichen Lage. Und der Engel erhält seine sehnlichst erwünschten Flügel. Jenseits der wirklich anrührenden Geschichte wird deutlich, wie mannigfaltig all jene menschlichen Beziehungen sind, die bei einem Suizid zugleich mitbeendet werden. Bailey entdeckt, dass das Leben schön ist, weil er es nicht alleine lebt, weil andere ihn brauchen, weil er ihnen etwas bedeutet. Wenn es einen Film gibt, den wirklich jede und jeder mal gesehen haben sollte, dann wohl diesen. It's a Wonderful Life. Ist das Leben nicht schön?